Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit Financial Wellbeing befassen. Mich interessiert, was Financial Wellbeing ist, warum dessen Förderung gesellschaftlich und wirtschaftlich relevant ist und welche konkreten Maßnahmen man ergreifen kann, um die finanzielle Gesundheit zu fördern. Darüber spreche ich heute mit Dr. Sebastian Schäfer. Er ist Geschäftsführer des House of Finance and Tech in Berlin. Hier im Podcast ist er kein Unbekannter. Er war vor 3 Jahren schon mal hier, damals als Geschäftsführer des Tech-Quartiers in Frankfurt. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz, lieber Sebastian.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Sven.
Sehr gerne. Wir beide haben uns heute für einen Deep Dive zum Thema Financial Wellbeing verabredet. Doch zunächst interessiere ich mich sehr für deine neue Wirkungsstätte, das House of Finance and Tech in Berlin. Was muss man darüber wissen?
Das House of Finance and Tech Berlin ist Deutschlands jüngstes Fintech-Hub. Sind jetzt seit einem Jahr operativ. Mit dem Schwerpunkt tatsächlich Financial Wellbeing verbinden wir die unterschiedlichen Stakeholder des Ökosystems, also angefangen von den Fintechs über die etablierten Finanzinstitute bis zu den Regulatoren und auch der Politik. Von der Gesellschafterstruktur sind wir als Public-Private Partnership aufgestellt und können damit einen ganz attraktiven, auch hoffentlich neutralen Raum bieten, um genau diese Diskussionen und hoffentlich zukünftigen Lösungen zu entwickeln.
Du sagtest, es ist ein Private-Public Partnership, das heißt, Politik ist mit an Bord?
Ja, das Land Berlin hat hierfür eine Anschubförderung geleistet, sodass wir starten können. Und jetzt in diesem Jahr ist dann auch der Privatsektor über den Förderverein dazugekommen.
Wer sind denn die Mitglieder dieses Fördervereins?
Die Mitglieder des Fördervereins sind von großen Finanzinstituten wie Deutsche Bank, Berliner Volksbank oder auch Visa über weitere Partner wie die DKB, DWS, N26, Solaris bis hin zu den dynamischen, aber kleineren Fintech-Unternehmen, die aber auch schon sehr präsent sind in der Presse wie Upvest, Pliant oder auch Now, um mal einige von den inzwischen über 50 Partnern zu nennen.
Du sagtest, das Hoft Berlin ist ja das jüngste Fintech-Hub in Deutschland. Wie lange gibt es das denn schon?
Ja, ganz offiziell seit letztem Jahr. Operativ bin ich im September dann eingestiegen.
Okay, und die Berliner haben sich gedacht, was in Frankfurt gut funktioniert hat mit dem Tech-Quartier, das brauchen wir auch in Berlin und haben nicht nur das Konzept kopiert, sondern auch gleich den Geschäftsführer abgeworben. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also so würde ich es nicht formulieren. Ich meine, dass Berlin ein anderes Ökosystem ist, ein spannendes Ökosystem. Das ist auch der Grund, warum ich dann letztlich auch eine neue Herausforderung gesucht habe. Ich stehe nach wie vor sehr eng mit Frankfurt und dem Finanzplatz im Austausch. Und ich glaube, das ist auch nach vorne gehend der richtige Weg, hier eng zusammenzuarbeiten. Ich meine, das Thema Financial Wellbeing ist kein Berliner Thema. Es ist ein deutsches, es ist ein europäisches Thema. Aber mit dem Setup in Berlin, mit vielen auch schon sehr reifen, erfolgreichen Unternehmen, gerade so die Neo-Broker, Neobanken, ja, die sind ja ganz stark in Berlin vertreten, haben wir eigentlich ein sehr gutes Umfeld, ja, um die Themen auch glaubwürdig voranzutreiben.
Ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man in beiden Communities vernetzt ist. Würdest du dich so als Brückenbauer zwischen der Community in Frankfurt und der Community in Berlin verstehen?
Ganz bestimmt. Aber nicht nur zwischen Frankfurt und Berlin, sondern mit unserem Thema Financial Wellbeing haben wir wirklich vor, hier eine wichtige Adresse in Europa zu werden.
Jetzt ist Financial Wellbeing für mich ja nicht unbedingt alles, was im Fintech-Universum möglich ist. Warum habt ihr euch auf diesen Schwerpunkt fokussiert?
Aus verschiedenen Gründen. Also angefangen mit den gesellschaftlichen Herausforderungen, ja, denen wir hier in Deutschland gegenüberstehen. Das ist sicherlich ganz wichtig. Hier gibt es einen Handlungsdruck. Ja, es ist wirklich dringlich, dass wir uns um unsere Sozialsysteme kümmern, um die Rentenlücke. Wir müssen damit rechnen, dass sich die Situation eben der Menschen hier in Deutschland nicht unbedingt verbessert. Wir müssen dagegen steuern. Das können wir aber, weil wir zum einen mit Technologie, auch mit regulatorischen Anforderungen und hoffentlich auch einer Politik, die das zukünftig noch stärker in den Blick nimmt und auch unterstützt, können wir auch die Dinge bewegen. Ja, und das Ganze aber eben ganz schwierig nur von einzelnen Akteuren vorangetrieben werden kann. Deswegen sozusagen unser Ansatz, das im Verbund, in der Community, im Ökosystem zu machen.
Ihr habt mit Sicherheit vorher mal überlegt, bevor ihr den Schwerpunkt gesetzt habt, wo liegen die Potenziale? Und vor allen Dingen, wenn es um das Thema Startups und junge Unternehmen geht, wie monetarisiert man in diesem Umfeld?
Wenn ich mir anschaue, wie sich die gerade jüngere Generation heute verhält, wie sie sich für das Thema Kapitalmarkt, für das Thema Finanzbildung interessiert, sieht man ja auch schon, wie sich die Dinge ändern. Ne? Ich meine, nach wie vor ist die Kapitalmarktquote und Beteiligung relativ gering, ne, im internationalen Vergleich. Also wo sind wir bei knapp 17-18%? Aber gerade die jüngere Generation hat Interesse und hat eben durch so Anbieter wie N26, Trade Republic, Scalable Capital, haben sie ja jetzt Anbieter am Markt, die sie einfach wirklich gut nutzen können und das auch tun, um jetzt zu sparen, anzulegen. Und du siehst alleine an der Tatsache, dass zwischen 2012 und 2024 die Kontoeröffnung bei den Direktbanken und vor allem Neobrokern wie Trade Republic extrem zugenommen hat, von 12% auf 45%. Ja, und das ist, glaube ich, ein Signal, was jetzt auch für die gesamte Finanzbranche relevant ist. Denn am Ende sind das die Kunden von morgen, die sozusagen während der Schule oder dann nach dem Studium sich sozusagen dann für einen Anbieter entscheiden. Und da muss reagiert werden. Und man reagiert ja auch. Und man sieht auch, wir müssen unser Verständnis vom Kunden müssen wir holistischer, ganzheitlicher sehen, um ihn tatsächlich dort abzuholen, wo er ist. Ja, und nicht nur entlang von simplen Fakten und Daten wie beispielsweise dem Kontostand.
Was du gerade sagst, ist ja, dass die Neobroker oder auch Neobanken es geschafft haben, letztendlich mit ihrer Technologie näher an den Kunden heranzukommen, vielleicht auch die ein oder andere Zugangsbarriere abgebaut und es damit deutlich einfacher gemacht. Das alleine ist ja noch nicht Financial Wellbeing, da steckt ja deutlich mehr dahinter.
In der Tat, und deswegen würde ich auch sagen, ist jetzt der klassische Neobroker noch nicht das Paradebeispiel für Financial Wellbeing. Aber es ist ein erster Schritt. Es ist eben diese Schwelle zu senken, den Zugang zu erleichtern und damit eigentlich auch das Interesse zu wecken. Ja, und das gilt übrigens nicht nur für die junge Generation, das ist auch für viele Ältere, mit denen man spricht, die sagen, nachdem wir dann mal unser Depot oder unser Konto bei einem der Neo-Institute aufgemacht haben, haben wir einen ganz anderen Zugang dazu und beschäftigen uns auch damit. Ja. Ob das reicht, ob das sozusagen das richtige Angebot, die richtige Beratung ist, um jetzt auch für die Altersvorsorge vorzusorgen, das ist ein anderes Thema. Ja, und das ist aber auch wiederum die große Chance für die etablierten Finanzinstitute, die den Kundenkontakt haben und die jetzt bereit sind, sich eben auch mit dem Thema Financial Wellbeing konsequent auseinanderzusetzen und das zu ihrem strategischen Imperativ zu machen, auch wieder Marktanteile zu gewinnen. Und das ist eine Antwort auf deine Frage, warum wir das als ein sehr, sehr spannendes Umfeld betrachten.
Was macht ihr denn konkret, um das Thema Financial Wellbeing zu bespielen?
Also was wir jetzt im allerersten Schritt gemacht hatten, war das Thema erstmal besser aufzuarbeiten, zu analysieren. Denn tatsächlich, wie eine damit verbundene Studie auch gezeigt hatte, ist dieser Begriff vielen Deutschen nicht bekannt. Also über 80% kennen diesen Begriff nicht. Und deswegen haben wir gesagt, mit einem unserer Partner, Roland Berger, veröffentlichen wir eine Studie dazu, um das Ganze mal tiefer zu legen. Und im Rahmen dieser Studie ist dann auch rausgekommen, tatsächlich, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, denn über 50%, also genau 52% der Deutschen, sorgen sich wöchentlich um ihre finanzielle Situation. Und das ist eigentlich ein Zustand, den wir nicht akzeptieren können.
Den Zustand würde ich mal mit Stress überschreiben.
Ja.
So, ja. Und was Stress mit einem macht, das wissen wir, wenn wir im beruflichen Kontext Stress haben, irgendwann kriegen wir rote Flecken und fühlen uns nicht mehr wirklich wohl. Und das ausgelöst durch Finanzen. Und du meinst, über den Überbegriff Financial Wellbeing kann man diesen Stress reduzieren?
Ganz bestimmt. Für mich ist Financial Wellbeing eingebettet in eigentlich auch eine bestimmte Lebenshaltung und auch Lebensphilosophie, ja, einer gelungenen Lebensführung. Und wenn dabei die finanzielle Gesundheit leidet, dann wird eben auch die Lebensführung schwieriger werden. Und das ist für mich eigentlich der Baustein, um dann sozusagen darauf aufbauend die anderen wichtigen Aspekte des Lebens auch dann anzugehen.
Du sagtest ja, der Begriff Financial Wellbeing ist in Deutschland überhaupt noch nicht geläufig. Woran liegt es, dass wir in Deutschland da so verschlossen sind und dass es in anderen Ländern deutlich geläufiger ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Das hat bestimmt verschiedene Gründe. Vielleicht ist einer der Gründe, dass man in Deutschland grundsätzlich nicht so gerne über Geld redet. Ich glaube aber auch, dass es eben bisher nie sozusagen Primat der Banken war, ja, sozusagen diese holistische Kundenbetrachtung auch ganz aktiv zu fördern. Denn finanzielles Wohlbefinden ist für uns, so wie wir es dann auch in der Studie definiert haben, ein Zustand. Ja. Nicht ein Mittel, sondern wirklich ein Zustand, der eben neben dem Einkommen, ja, was man klassischerweise so dann mit finanzieller Gesundheit verknüpft, eben auch die finanzielle Kontrolle, ja, Zukunftssicherung, Altersvorsorge und auch Schutz vor Schocks, ja, umfasst. Also wie kann ich sozusagen mit beiden Beinen im Leben stehen, ja, und mir sicher sein, dass es gut ist. Ja. Und das umfasst eben nicht nur, ja, wie steht es jetzt ganz aktuell um meinen Kontostand, sondern ja, habe ich für die Zukunft vorgesorgt? Kann ich auch mal eine Ausgabe am Ende des Monats tätigen, ohne dann gleich zu überlegen, Mensch, wie kann ich das bezahlen oder wie bekomme ich dafür jetzt einen Konsumentenkredit oder ja, wie muss ich dann vielleicht sogar den vom letzten Monat noch zurückzahlen?
Also ein erstrebenswerter Zustand, Financial Wellbeing. Ich fühle mich finanziell wohl. Wie erreiche ich den über, ja, jetzt um mal wieder die Schleife zu machen, über Fintech, über Technologie im Finanzbereich?
Fintech ist zunächst mal wirklich dieser digitale Zugang und mehr eben auch ein datengetriebener Zugang. Also was wir uns aus Fintech-Lösungen versprechen, ist eine sehr viel personalisiertere Beratung, Betreuung. Ja, sodass man ausgehend von seiner ganz persönlichen Lebensrealität diese Tools und Instrumente verwenden kann, um dann ganz konkret eine Verbesserung zu machen. Das Problem ist, wenn das im luftleeren Raum steht, ja, ist das vielleicht gar nicht so klar, woran ich das messen würde. Ja? Ob jetzt eine Finanz- oder Fintech-Lösung wirklich beitragen kann oder nicht. Und deswegen haben wir eben auch sozusagen im Rahmen der Roland-Berger-Studie ein Framework entwickelt, wo man das auch ein bisschen besser kategorisieren kann entlang von: Wie muss ich eigentlich mein Liquiditätsmanagement organisieren? Was kann ich beim Vermögensaufbau, bei der Vermögensteilhabe Richtung Altersvorsorge tun? Und wie sichere ich auch sozusagen meine finanzielle Situation ab? Also drei Dimensionen. Und dann haben wir jetzt mit dem Financial Wellbeing Score, haben wir jetzt nochmal tatsächlich einen methodischen Ansatz gewählt, der aus den USA kommt, den man sehr gut auch hier auf den deutschen Kontext adaptieren kann und wo du dann tatsächlich anhand einer Zahl sehen kannst, wo du stehst. Und dann wäre es doch schön zu wissen, was muss ich ja jetzt tun, damit ich mich hier verbessere.
Also jetzt setzen wir mal da an, Financial Wellbeing Score. Also ihr habt eine Methode aus den USA importiert, wo ihr mit einem Fragebogen letztendlich ermitteln könnt, wie ist der Zustand deines finanziellen Wohlbefindens? Wie lange dauert das denn? Das sind doch so wahnsinnig viele Datenpunkte, die man da braucht, oder?
Unglaublich viele. 10.
10?
Und in 3 Minuten. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele von den Fragen, die man dort ausfüllen muss. Also zum Beispiel, könnte ich eine unerwartete größere Ausgabe bewältigen? Ja, dann sagst du, trifft zu oder trifft nicht zu. Oder: Meine finanzielle Situation gibt mir das Gefühl, nie die Dinge im Leben zu erreichen, die ich gerne hätte. Oder: Ich komme finanziell gerade so über die Runden. Ich bin besorgt, dass das Geld, das ich habe oder noch sparen werde, nicht ausreicht.
Habt ihr diesen Score schon mal angewendet oder seid ihr schon mal ins Feld gegangen und habt mal gemessen?
Wir haben jetzt im Sommer den Score für die Berlinerinnen und Berliner gemessen. Wir haben das zusammen mit dem Financial Health Institute gemacht. Das ist eine ganz spannende Organisation aus München, die auch davor schon den Bundesdurchschnitt vermessen hat, sodass wir auch zeigen konnten, wie schneidet Berlin im Vergleich zu Deutschland ab, und haben dort ein paar ganz interessante, auch neue Ergebnisse vorzeigen können. Es waren ungefähr 1200 Befragte, also nach Alter, Geschlecht repräsentativ. Haben aber dann noch ein paar weitere sozusagen Kategorien mit erhoben, also beispielsweise zum Berufsstand und auch zu den Bezirken, weil auf der Ebene kann man das eigentlich nur in Berlin, ja, aufgrund der Größe.
Lass mich raten, in Berlin gibt es keinen Handlungsbedarf.
Das ist eine wirklich spannende Frage, weil sie lässt sich nicht so einfach beantworten. Ja? Also viele hätten erwartet, der Score muss ganz niedrig sein, ja, im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt. Aber tatsächlich ist der Schnitt bei 52, irgendwas. Ja, bundesweit sind wir bei knapp 53 oder 53. Also da kaum ein Unterschied.
Also je höher, desto besser.
Je höher, desto besser. Also du misst zwischen 0 und 100, ja, um es ganz einfach zu sagen. Und bundesweit liegen wir bei 53 und jetzt Berlin hatten wir so 52,6. Ja, also kein großer Unterschied. Aber wenn du dir die Verteilung anschaust, siehst du, dass die Enden, ja, also rechts und links stärker ausgeprägt sind. Also das heißt, daraus könntest du eine größere Ungleichheit, ja, in Berlin im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ableiten.
Okay, verstehe. So, jetzt ist die Frage, wo setzt man da an? Also du erwähntest die Studie mit Roland Berger. Gibt es da schon Lösungsansätze, wie man das finanzielle Wohlbefinden der Bevölkerung stärken kann?
Wir haben uns dort vor allem auf den Framework, ne, und auf sozusagen den Begriff konzentriert, haben uns dann auch ein paar Themen Richtung Geschäftsmodelle, ja, auch in Richtung, was kann eigentlich Open Finance, ja, und FIDA dazu beitragen. Das haben wir dort vor allem ausgearbeitet. Was wir jetzt aber tun in Arbeitsgruppen, ja, auch jetzt in den Folgeformaten, ist tatsächlich hier konkret mit den Fintechs und den anderen Stakeholdern an den Lösungen zu arbeiten. Ja, und das machen wir auf unterschiedliche Art und Weise. Eine Berliner Volksbank hat beispielsweise jetzt mit Beatwest, ja, eine Kooperation geschlossen, um tatsächlich Finanzbildung auch noch stärker in den eigenen Beratungs- und Vertriebsprozess zu integrieren. Mal sehen, wie sich das entwickelt, aber das ist schon mal ein ganz schönes Ergebnis, ist auch sozusagen aus dem Hoft heraus entstanden.
Ist auch was Neues. Also ich meine, die Sparkassen haben sich schon immer auf die Fahnen geschrieben, für die Finanzbildung der Bevölkerung verantwortlich zu sein. Aber am Ende des Tages haben sie auch ein Vertriebsziel. Und mit Bildung verdient man jetzt erstmal kein Geld. Die Banken jetzt in die Rolle zu bringen, ihren Kunden auch Finanzkompetenz zu vermitteln, ist für mich auch ein neuer Schritt.
Aber für mich ein längst überfälliger. Denn wenn du dir Finanzinstitute in anderen Ländern anschaust, sind die sehr viel weiter. Und dort ist ganz klar, ein gebildeter Kunde ist am Ende ein besserer Kunde. Ja, und einzelne Banken zeigen das auch. Die Kundenbindung steigt. Und sogar die Marge, weil ich dann eben auch Vertrauen zu meinem Bankinstitut habe und bereit bin, vielleicht auch andere Produkte, ja, dort zu erwerben. Also das ist einfach zu kurz gesprungen, diese alte Sichtweise. Und dass man jetzt sagt, wir haben uns viele Jahre jetzt auf das Thema Finanzbildung konzentriert, zeigt sich in gewisser Weise auch. Ne? Also die Finanzkompetenz der Deutschen ist auch wieder im internationalen Vergleich sehr gut. Ja, ich war überrascht, die Zahlen dann auch wirklich schwarz auf weiß. Da gibt auch einige Forschergruppen dazu, was machen die auch international vergleichen. Und wenn du dann diese typische Financial Literacy Batterie nimmst, ja, und die sozusagen über die Länder legst, ist Deutschland führend. Die Haltung, die mir begegnet ist, ne, als wir sozusagen mit dem Thema anfingen, war, das liegt an Finanzbildung. Wir müssen einfach nur die Finanzbildung verbessern und dann läuft das alles.
Ist so ein Reflex,
und,
ne?
Ja, ist so ein Reflex und ich glaube, es ist auch nicht falsch. Also man kann nie genug Bildung haben, ja, in dem Bereich. Ja, also wer interessiert, wer sollte sich nicht für Option-Trading-Strategien interessieren, um sein Portfolio abzusichern? Ja, nur das ist jetzt keine Grundbildung und ist auch jetzt nicht nötig, um Kapitalmarkt zu partizipieren. Aber zu sagen, wir müssen die Finanzbildung erhöhen, wir gehen jetzt nur in die Schulen und damit hat sich alles erledigt, ich glaube, das ist zu wenig. Ja. Ja, mein Gefühl ist, dass wir weniger ein theoretisches Problem, sondern vielmehr ein Umsetzungsproblem haben. Und mit unserem Ökosystem, ne, sozusagen fokussiert auf interessante Lösungen zu identifizieren, zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln, wollen wir eben diese Lücke schließen, diese Intention oder Knowledge Action Gap. Ja, wie man so schön sagt, wie komme ich eigentlich von ich weiß es hin zu ich mache es? Und da finde ich, muss auch ein Anbieter muss einfach attraktive Angebote machen. Ja. Und das ist das, wo die Fintechs jetzt einfach Marktanteile gewinnen, weil sie zumindest ja einen niederschwelligeren Zugang gewähren. Ja, auch wenn wir sehen, dass zum Teil dieses Anlageverhalten, ja, gerade auch der jüngeren Generation, nicht unbedingt im Sinne der langfristigen Wertentwicklung. Und das Vermögensaufbau, es ist sehr viel Daytrading, es ist zum Teil sehr viel Zockerei und interessanterweise scheint sich auch die junge Generation bezüglich ihrer eigenen Finanzkompetenzen auch zu überschätzen, ja? sodass es hier auf jeden Fall ein Korrektiv braucht, aber hier wieder dann auch eine Chance für andere Ansätze, andere Beratungspraktiken und vielleicht sogar auch ein Neustart für die etablierte Finanzindustrie entstehen kann.
Ich finde das ganz spannend, den Gedanken, dass Finanzkompetenz, die man sicherlich nicht auf Vorrat in der Schule erwerben kann, sondern dass die letztendlich dann parat ist, wenn du im Doing bist. Also das könnte ich mir vorstellen, es könnte ein inhärenter Teil dieser Idee sein, Financial Wellbeing zu fördern, weil jeder, der schon mal irgendwo eine Order eingegeben hat bei einem Broker, da sind ganz viele Fragen, die man da beantworten muss. Und in dem Moment, wo ich in dem Prozess das Wissen vermittelt bekomme, ob das mit Tooltips ist oder was weiß ich, mit einem Bot, der mir Fragen beantwortet, desto leichter komme ich zum Ziel. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Ansatz ist, wo man mit ganz wenig Aufwand schon sehr, sehr viel erreichen kann. Die Leute, die sich überlegt haben, ich eröffne einen Sparplan, die muss man auf dem Weg begleiten, bis der Sparplan existiert und funktioniert. Und viele brechen, glaube ich, so ist mein Verständnis, auf dem Weg ab, weil sie gewisse Fragen für sich nicht beantworten können und sich vielleicht auch nicht trauen, diese Fragen zu stellen.
Ich möchte nicht zu sehr vorgreifen, denn das sind tatsächlich die Dinge, die wir gerade auch entwickeln. Tatsächlich situativ, dem Verbraucher, dem Kunden, dort zu helfen, wo sozusagen die größten Herausforderungen oder auch die größten Hebel liegen. Nimm jetzt wieder den Score. Aus der Berliner Studie hat sich gezeigt, Menschen mit einem Score unter 49, also 73% derjenigen, die einen Score unter 49 haben, haben kein Vermögen. Ja, also was kannst du jetzt hier tun, um sozusagen an der Situation was zu ändern? Oder viele in diesem unteren Bereich haben Probleme, ihre Ausgaben zu managen. Also was musst du tun? Was ist die Bildungskomponente? Wo muss man aufklären, damit dann eben vielleicht auch etwas achtsamer konsumiert wird? Und das ist situativ. Ja, und das an der Stelle setzen wir an, um das Ganze personalisierter und dann natürlich, und da hilft tatsächlich die Datenökonomie, die KI, um das dann auch kostengünstiger und niederschwelliger auch denen zugänglich zu machen, die nicht in die Gunst sozusagen von den vermögenden Kunden kommen, und der Beratung.
Ihr habt sehr stark Fokus gelegt auf die Anbieter von Finanzdienstleistungen. Wie können die Financial Wellbeing denken und implementieren? Wir haben kurz Schule gestreift. Schule ist für mich immer ein Ort, wo man chancengerecht Grundlagen vermitteln kann, aber eben auch kein handlungsrelevantes Wissen. Das ist nicht die Aufgabe von Schule. Hier geht es eher darum, die Zusammenhänge zu verstehen. Mir fehlt noch eine Gruppe. Also ich glaube, die Rolle der Arbeitgeber wird in Deutschland, glaube ich, auch sehr unterschätzt. Wenn man so ins Ausland schaut, gerade in den USA, wird der Begriff Financial Wellbeing sehr stark auch in den Unternehmen gedacht. Also letztendlich, die Menschen kommen aus der Schule, sie gehen durch eine Ausbildung, sind irgendwann Arbeitnehmer. Und in dem Verhältnis zu ihrem Unternehmen, in dem sie arbeiten, gibt es ja eine ganze Menge an Themen, die auch Bezug zu Finanzen haben. Ich sage jetzt mal, in Deutschland geht es um das Thema vermögenswirksame Leistungen. Was mache ich eigentlich mit dem Geld, das da zur Verfügung steht? Oder um das Thema betriebliche Altersvorsorge. Das sind ja Ansatzpunkte, wo ein Arbeitgeber drauf ansetzen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das wird so vorausgesetzt, dass die Menschen das einfach wissen. Schaut ihr euch die Arbeitgeber als Teil der Lösung an?
In der Tat, und das ist auch ein ganz aktuelles Thema bei uns im HOFT. Bei den Finanzinstituten musst du ja fast schon davon ausgehen, dass du es mit Selbstentscheidern zu tun hast. Ja, denn diejenigen sozusagen abzuholen, du weißt, wie es ist, ist unglaublich schwer. Aber der Arbeitgeber kann tatsächlich ein ganz interessanter Hebel und auch Treiber sein, denn er hat ein eigenes Interesse daran, dass es seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch finanziell gut geht. Ja, wir kennen zig Studien, die zeigen, ja, Produktivitätsverluste durch Schlafstörungen, ja, werden häufig durch Geldsorgen ausgelöst und es sind Milliarden.
Ja, das sind wir wieder beim Stressthema.
Absolut, absolut. Ja, also insofern ist hier vielleicht sogar das Interesse noch besser, ja, aligned als zwischen der Bank und dem Kunden.
Okay, also die Motivation für Arbeitgeber wäre, ja, Stressreduktion. Das könnte man ja fast schon, sag ich mal, in einem betrieblichen Gesundheitsprogramm verorten, das Thema. Darüber hinaus, wie sieht es denn aus mit, ja, Employer Branding beispielsweise? Also wenn ich das auf meine Fahnen schreibe, dass ich mich um die Gesundheit meiner Mitarbeitenden kümmere, dann ist es natürlich auch ein Merkmal, das im Wettbewerb um die besten Köpfe eine Rolle spielen kann.
100%.
Ja, oder ich sag mal, was mir noch in den Sinn kommt, ist sowas wie Risikomanagement. Menschen, die in einer finanziell schwierigen Situation sind, neigen vielleicht auch eher dazu, Dinge zu tun, die man im Unternehmenskontext vermeiden möchte. Insiderhandel beispielsweise oder vielleicht, ja, Anfälligkeit für Bestechungsgelder etc. Das sind ja Dinge, die Arbeitgeber auch ganz gerne versuchen zu managen mit internen Programmen. Da könnte dann das Thema Financial Wellbeing auch eine Rolle spielen,
vermutlich. Ja. Und darüber hinaus eben, wie du es vorhin auch schon angedeutet hast, das ganze Thema betriebliche Altersvorsorge, ich denke, das ist ein weites Feld, was auch noch nicht umfassend, ne, sozusagen zu Ende gedacht wurde. Hier sehen wir gerade so in jüngster Zeit, und wir haben jetzt hier auch 4, 5 wirklich spannende Unternehmen bei uns im Netzwerk aufgenommen, die hierzu auch Lösungen anbieten, gerade für die kleineren Unternehmen, ne, für die kleineren Arbeitgeber, die vielleicht auch nicht die Mittel haben, ja, könnte sich es eben auch anbieten, auf digitale Lösungen, White-Label-Lösungen zuzugreifen, um das verfügbar zu machen. Hier ist wirklich ein spannendes Feld, was sich gerade öffnet.
So, wenn man eine Community managt, wie ihr das tut im Hof, dann spielen Events vermutlich eine große Rolle. Habt ihr was geplant zum Thema Financial Wellbeing?
Natürlich, lieber Sven. Am 10. Dezember veranstalten wir unseren Financial Wellbeing Summit. Das ist unser Flagship-Event, wo wir unserem Netzwerk die Bühne bieten wollen. Wir haben jetzt in den letzten 12 Monaten wirklich ganz herausragende Lösungen und auch Ansätze gesehen. Die wollen wir jetzt mal zusammenbringen und uns entlang von verschiedenen Themenclustern, ja, rund um Financial Wellbeing nähern. Also das kann sein von, was sind eigentlich die richtigen, ja, verhaltensökonomischen Interventionen, ja, bei Bildungsthemen beispielsweise, die tatsächlich dann wirksam sind. Ja, hier erwarten wir uns spannende Einblicke aus der Wissenschaft, oder wir nähern uns dem Thema Finanzberatungspraxis. Ja, wie funktioniert es eigentlich in den Banken? Was könnte man eigentlich noch besser machen? Was ist der Einfluss von KI? Ja, hilft der sozusagen bei der Portfolioauswahl, ja, und so weiter? Aber auch Themen wie, was sind eigentlich zukunftsfähige betriebliche Altersvorsorgekonzepte? Was gibt es dort für Lösungen? Bis hin zu auch einer kleinen Bühne, wo wir dann den Fintechs, ja, auch nochmal die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Und dann wollen wir auch sozusagen nach vorne schauen. Wir wollen uns dem Thema widmen, wie sieht eigentlich Financial Wellbeing 2030 aus? Was sind Best Practices, die wir sozusagen kennenlernen können?
Also Finwell Summit 2025 am 10. Dezember. Ich trage mir das schon mal rot in den Kalender ein. Dann lass uns zum Schluss unseres Gesprächs noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie geht es denn beim Hoft weiter nach dem Finwell Summit? Was habt ihr euch im Kontext Financial Wellbeing noch an Zielen gesetzt?
Wir wollen sozusagen basierend auf dem Score, ja, wollen wir weitere Maßnahmen initiieren, haben da auch einige Projekte schon in der Pipeline. Wir wollen unsere Taxonomie für Financial Wellbeing Solutions weiterentwickeln, sodass es eben auch für Außenstehende greifbarer wird, was wir darunter verstehen. Was sind eigentlich die Technologien? Was sind eigentlich die Firmen, die, ja, hierauf einzahlen können? Und wir werden sozusagen an einen neuen Standort ziehen, ja, ab dem 1.1., um damit auch noch ein bisschen mehr Raum für den täglichen Austausch bieten zu können. Denn wir wollen jetzt sehr systematisch auch aufbauend auf den Ergebnissen des FinWorld Summits dann die Arbeitsgruppen und die Themen gemeinsam, ne, weiterentwickeln. Und am Ende, unser Ziel, lieber Sven, ist tatsächlich von 53, ja, mal mindestens die 60 anzupeilen und dann hoffentlich für Europa zu etablieren.
Ein Financial Wellbeing Score von 70 klingt nach einem großen Ziel. Viel Erfolg dabei und ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Sebastian.
Zusammen schaffen wir das, lieber Sven. Danke.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.